SRF 1.
SRF 1. Ganz herzlich willkommen in der Mundart-Sendung Schnabelweid und ich lade Sie ein, gerade an einen Ort voll von lustigen Sachen. In einer Konditorei vor vielen Jahrzehnten. Die Konditorei wird uns sehr anschaulich beschrieben von einem Mann in einem herrlichen alten Patrizier-Berndeutsch.
Der Laden hat ausgesehen wie ein Märchen. Auf dem grossen Tisch in der Mitte waren die Süßigkeiten arrangiert wie Gartenbett und Blumengruppe. In allen Farben haben sie einen angelacht. Und wer weiss, man hätte sich nicht mögen ein Paar mit beiden Händen da drin zu fahren, wäre nicht der Zauberer, der Herr Durheim selber, in seinem blendig weissen Zuckerbeck-Kostüm dahinter gestanden. An den Wänden zu ringsherum haben gläsige Türmchen glänzt, voll grüne, rote, gele Tefeli, drum dazu geheimnisvolle Schubladli, wahre Schatzkammern, Bergwerk von Schokolade. Und geschmückt hat's, ich sage noch, geschmückt.
Das glaube ich. Schmecken sie auch gerade, den feinen Duft aus einer Konditorei. Wir haben hier den Rudolf von Tavel gehört in einer Aufnahme aus den 1930er Jahren. Der Rudolf Tavel, der ist für viele der grösste Berner Mundartschriftsteller überhaupt. Gestern war sein 150. Geburtstag und darum wollen wir heute ein bisschen mehr erfahren über den Mann.
Es ist her, seit der Gewerkschaftssekretär sich das letzte Mal hat duscht. Er zieht jetzt Fliegen an, aber kann das nicht verstehen und glaubt darum an eine Verschwörung. Das Leben wäre Liebe, doch die Wirtschaft macht den Porno draus. Das Leben wäre Liebe, doch die Wirtschaft macht den Porno. Das hat er früher schon gelernt, er hat nie Zeit zum Verschnaufen. Der Jean-Jacques steht jetzt auf, er holt noch einen drauf. Er weiss, dass die Geschichte ihm recht gibt. Ja. Das Leben wäre Liebe, doch die Wirtschaft macht den Porno draus. Das Leben wäre Liebe, doch die Wirtschaft macht den Porno draus. Ganz egal, wer unten liegt, ein Gefickert wirst du die ganze Zeit. Lang ist es her, seit der Gewerkschaftssekretär sich das letzte Mal hat. Das braucht Zeit, was nicht drinnen liegt, weil gross ist seine Empörung. Das Leben wäre Liebe, doch die Wirtschaft macht den Porno draus. Das Leben wäre Liebe, doch die Wirtschaft macht den Porno draus. Ein ganz egal, wer unten liegt, ein gefickert wirst du die ganze Zeit.
Das ist Cotton Mafia. Sie hören SRF 1 mit der Mundartsendung Schnabelweit. Gestern, 21. Dezember, ist der 150. Geburtstag von einem ganz wichtigen Mundartschriftsteller, von Rudolf von Tavel. Wer war der Mann? Was hat er geschaffen? Was bewirkt? Unser Mundart-Redakteur André Perler hat mit einem von Tavel-Experten und mit Berner Mundart-Autoren über Rudolf von Tavel geredet. Und als erstes hören wir den Anfang von seinem Roman «Der Frondeur», den Christoph Gaugler liest.
An einem herrlichen Spätsommermorgen ist ein stattlicher Herr der Flühlenstalden aufgeritten, zwischen Summiswald und grünem Matt. Schon auf dem ganzen Weg hat er, seitdem der Nebel zwischen den Tannen wiesle zu vollem vergangen ist und die Sonne bis auf den Mieschboden durchgelassen hat, links und rechts in die Weite geschaut. Dort links oben, schon ein bisschen hinter ihm, ist der Schlossturm von Trachselwald mit dem ganzen Gewicht und Ernst von der Berner Regierungsgewalt vor einem bleichblauen Himmel gestanden. Aber nicht dort über haben die merkwürdig glasgrünen Augensterne geschaut. Es wäre überhaupt nicht leicht gewesen, zu sagen, woher die Blicke zielen. Der Mann denkt über etwas nach, das ihm viel zu tun gibt. Und jetzt, wo er vorkommt, am oberen Teil vom Stutz, dort, wo das stutzige Bord rechter Hand zurückflieht und der Blick in den Talboden von Waldhaus freigibt, krümmt er ganz ohne es zu wissen die Finger von der linken Hand. Das Ross bleibt stehen. Der Reiter schaut zurück und winkt den Knecht zu suchen, wo hinter seinem eigenen Reitross noch zwei geladene Packross nachzieht. Der Herr ist schon aus dem Sattel, wirft dem Knecht seine Zügel zu, sitzt ab und geht mit schweren Schritten das Bord auf. Am Waldsaum vorne sitzt er ab. Er muss einfach hier ein bisschen schauen. So etwas hat er lang, lang nicht mehr gesehen und ist doch weit umeinander gekommen, von den Niederlanden bis nach Siebenbürgen hinein. Aber eben, sättige Ächer, wo es einen dunkt, es wäre schade, ein Helmli drauf zu rupfen oder eine Schuhe drauf zu setzen, das sieht man draussen fast nie mehr. Alles verhärket. Niemand mehr lüpft den Karst, niemand sagt. Man meint ab, was von selber errunnen ist. Wenn man überhaupt noch mähen und nicht Zicheln im Gestüt abhängt, wo an allen Orten aus dem Boden schießt. Und Dörfer? Es dunkt der Herr Hauptmann her aus Herbord, er hege noch jetzt der Hals voller Rauch und Gestank, wenn er an die letzten 6 Jahre zurückdenkt. Von den Leuten nicht zu reden. Hier, wo man vorbeireitet, lassen sich Frauen und Kinder gewunderig suchen, wünschen einem einen guten Tag. Ja, es tut einem schier wohl, alben einisch ne Bettler gseht die Hand anzustrecken, statt dass alles vor einem Riss ausnimmt. Berner, Berner, ihr wüsset nicht, wie gut es euch geht.
So wie einmal der erste Eindruck vom Rudolf Ottavel. Es war der Anfang vom Roman «Der Frondeur», der im 17. Jahrhundert spielt. In dem Ausschnitt, den wir gehört haben, kommt schon ganz viel vom Rudolf Ottavel seinem Stil vor. Aber auf den gehen wir dann später noch ein. Jetzt wollen wir ein wenig mehr über die Person Rudolf Ottavel wissen. Der Berner Kulturjournalist Konrad Dobler hat sich mit dem Rudolf Ottavel intensiv befasst und vor 2 Jahren ein Buch über sein Werk geschrieben. Ich habe Konrad Dobler zum Interview getroffen und als erstes von mir wissen, was der Rudolf Ottavel für ein Mensch war.
Er ist ein Spross von einer patrizischen Familie, Ottavel. Er war der Sohn von einem sehr konservativen Vater, der politisiert hat gegen den Bundesstaat. Er selber war Jurist von der Ausbildung her. Er hat auch in Berlin studiert und ist dort auch sehr konservativen Kreisen begegnet. Er war nachher Redakteur am Berner Tagblatt. Das war die Zeitung der Konservativen. Und von Mitte der 10er Jahre an war Freischaffender, aber er ging noch für das Tagblatt geschrieben.
Was gibt es für Stationen im Leben von Rudolf Ottavel, die wichtig waren für sein Schreiben, für sein Werk?
Ich denke, das ist, kann man im Text nachlesen, wo er das Interieur von seinem Elternhaus beschreibt, mit all diesen Ahnenbildern. Die Wohnung war wie von der Heiligen Geistkirche. Und er ist geboren worden, kurz nachdem der Christoffelturm abgebrochen wurde. Und der Christoffelturm wiederum war ein Zeichen vom Kampf zwischen Konservativen und der Stadtöffner jetzt im wahrsten Sinn des Wortes. Und das war sicher ganz prägend, die Stimmung in der Altstadt, in diesen Patrizierfamilien, die Stadt hat sich so geändert wie Jahrhunderte vorher nie. Ist gross geworden, ist sozial durchmischt geworden, sind viele Leute vom Land hergekommen. Und gleichzeitig hat es so die Tendenz gegeben, dass die patrizischen Familien aus der Stadt rausgezogen sind. Die Tavel hat dort gewohnt im Obstberg. Das Haus ist abgerissen worden. Also sozusagen die Kampagne, die eine wichtige Rolle spielt in diesem Werk, also der Landsitz, der im Sommer ist hergegangen, ist für viele nachher zum Wohnsitz geworden.
Gehen wir ein bisschen auf das Werk ein von Rudolf Ottavel. Er war auch sehr produktiv. Er hat 15 Romane und Erzählungen auf Berndeutsch geschrieben, dann noch etliche Werke auf Hochdeutsch, dazu Festschriften, Festspiele und weitere Werke. Aber er war ja nicht hauptsächlich von Beruf Schriftsteller, der Rudolf Ottavel.
In der zweiten Hälfte von seinem schriftstellerischen Leben schon. Vorher war er noch Journalist. Er war auch Stadtrat für eine konservative Partei. Und das ganz Wichtige ist, er hat sich sehr sozial engagiert. Er war ja Mitglied der evangelischen Gesellschaft. Er war aktiv in der Kriegsgefangenenhilfe während dem Ersten Weltkrieg zusammen mit dem Hermann Hesse. Er war aktiv in der Kinderhilfe nach dem Ersten Weltkrieg. Eine vielfältige soziale Tätigkeit, die mit seiner Überzeugung zusammenhängt, wo in der Weg, wenn man es genau verfolgt, ganz eine wichtige Rolle spielt. Das hat mich selber gestaunt, wie sehr das durch theologische Gedankengänge prägt ist. Und er hat selber auch gesagt, schreiben sie für ihn wie ein Gottesdienst. Und sein Werk hat er auf eine Art als Predigt aufgefasst.
Der Rudolf Ottavel hat praktisch ausschließlich historische Romane und Erzählungen geschrieben. Vom Spätmittelalter bei den Bubenbergs bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Weiss man, wieso dass er gerade historische Stoffe ausgewählt hat?
Ich denke, sein historisches Interesse war prägt durch seine Herkunft und eine gewisse Ehrgeiz, wirklich die Geschichte von Bern vom 15. Jahrhundert bis in die Gegenwart schreiben. Und wenn man das genau verfolgt und seine Personen überprüft und die Ereignisse, kann man sehen, dass alles wirklich historisch eigentlich belegt ist. Man muss aber sagen, klar, der Begriff Geschichtsschreibung von unten muss man hier umdrehen in eine Geschichtsschreibung von oben. Aber gerade da muss man wieder einschränken. Er hat eine ganz grosse, wiederum aus dem sozialchristlichen Engagement heraus, eine grosse Nähe zu Randfiguren, zu rechtschaffenen Handwerkern und Bauern. Aber da müssen wir jetzt wieder weit ausholen. Das wird fast ein bisschen kompliziert.
Die Geschichten von Rudolf Ottavel spielen alle zu Bern oder in der Umgebung. Da gibt es manchmal regelrechte Lobeshymnen auf das Bernbiet. Der Rudolf Ottavel war Tür und Tür ein Lokalpatriot, Konrad Dobler.
Ja, das kann man so sagen. Wobei er auch weltoffen war. Er ist nach Wien gereist für die Kinderhilfe, er war zu Rom. Aber das kann man gut sagen, er ist ein Bernpatriot, er schlägt sich in den Landschaftsbeschreibungen nieder, wo wirklich Hymnen sind, pathetische Hymnen auf das Oberland, auf die Wolken, auf die Berge. Da versteht man nachher auch, warum mit geistiger Landesverteidigung das Werk so wichtig ist worden. Es hat etwas Hymnisches, das Ganze.
Der Rudolf Ottavel ist aus einer noblen Berner Patrizierfamilie gekommen, die hat schon angesprochen. Er hat aber in einer Zeit gelebt, wo das Patriziat, ausser völlig im ererbten Besitz, keine Privilegien mehr gegeben hat. Erkennt man die Herkunft, wenn man im Ottavels Geschichte liest?
Ja, die ist nicht zu verstehen ohne die Herkunft und ohne eine gewisse Nostalgie darüber, dass die alten Zeiten vorbei sind. Wobei er offen die neuen Zeiten und Widersprüche hat beobachtet. Das muss man ihm wirklich auch zugestehen. Er ist durch und durch prägt von seiner Herkunft und ist auch stolz darauf. Für ihn war so ein Motto, Adel verpflichtet. Und da kommen wir vielleicht auch noch auf ein bestimmtes Gesellschaftsbild zurück, das er in allen Romanen durchschimmern lässt. Ihn interessiert die gute Regierung. Und die gute Regierung ist die gerechte Regierung. Und die ist natürlich patriarchalisch prägt, paternalistisch. Man schaut zu seinen Lächerleuten, zu den Lehnsleuten. Man schaut zu den Schwachen. Und er kritisiert sehr scharf all die Phasen in der Berner Geschichte, wo die Regierung für ihn nicht eine gute war, sondern ungerechte.
Rudolf Ottavel, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, war sehr gottgläubig, pointierter, reformierter. Wo zeigt sich die Religiosität im Werk von Rudolf Ottavel?
Also wie gesagt, einerseits in den Landschaftsbeschreibungen, andererseits in Erweckungserlebnissen. Fast jedem Roman hat jemand ein Erweckungserlebnis. Eine interessante Figur ist im Roman «Der Frondeur». Es ist die Geschichte von einer unangenehmen Söldnerfigur, einem Söldnerführer, der aber im Bernischen daheim ist, ein Schloss hat, in venezianischen Diensten ist, wirklich ein Kriegsgurgel, der nichts kennt. Und auch der hat ein Erweckungserlebnis. Er opponiert auch der Regierung, weil er sagt, die ist ungerecht. Er selber ist ein Haudegen und alles andere als eben eine sympathische Figur. Aber er merkt, bei seinen Untertanen hat es Täufer. Und er merkt, die werden verfolgt. Und sein Vorschlag, sein Kompromiss mit der Regierung in Stadt Bern, sein Vorschlag ist ganz einfach, die begreifen, es geht nicht nur um die vier Täufer, die auf Galeeren in Venedig sollen geschickt werden als Strafe. Es ist um die Freiheit vom Glauben zu tun, um nichts Geringes. Das sagt, da ist wieder eine Botschaft da, wo er über sein eigenes Bekenntnis heraus sagt, auch andere haben das Recht und dürfen nicht verurteilt werden. Eine weitere Ambivalenz von dieser Figur, die er zum Teil fast unfassbar macht. Es ist einfach eine spannende Position auf einer grossen Epoche der Berner Geschichte, wo man aber natürlich nur dann etwas daraus ziehen kann, wenn man es kritisch liest. Sonst hat man lauter Rokoko. Und das finde ich jetzt weniger interessant.
Der Konrad Dobler sieht, die Geschichte von Rudolf Ottavel könne ihm auf den ersten Blick fast erschlagen vor lauter Nostalgie und Blumenströgli-Romantik. Aber wenn man sie mit einer gewissen Distanz liest, wenn man zwischen den Zielen liest und Zusammenhänge kennt, dann sind am Rudolf Ottavels Bücher eine sehr interessante Lektüre. Dir hört die Mundart-Sendung «Schnabowit» über den Berner Schriftsteller Rudolf Ottavel. Gestern wären er 150-Jährige gekommen. Nach grossen Erfolgen und hunderttausenden verkauften Büchern in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist am Rudolf Ottavels Werk ab den 70er, 80er Jahren in der Versenkung verschwunden. Für viele Leute haben die Romane aus dem alten Bern zu fest nach geistiger Landesverteidigung geschmeckt. Was sagen Berner Mundartautoren heute zum Werk von Rudolf Ottavel? Das hören wir gerade, aber zuerst hören wir nochmal einen Ausschnitt aus einem Roman von Rudolf Ottavel, und zwar aus seinem Erstling «Ja, gell, so geht's», der um 1800 zu Bern spielt.
Kurz vor Weihnachten hat es eine grössere Fete gegeben im Erfrischung an der Junkerengasse. Mit grossem Jubel hat die Jugendlosung vernommen «On dansera». Die Jumpfer Wilbrecht hat sich gefreut wie ein Kind. Sie hat schier nicht mehr schlafen und so ist es noch manchem Töchterli gegangen. Der grosse Abend ist gekommen. Unser Bettli hat sich dürfen sehen in ihrer neuen Sommertoilette, Botztausig. Die jungen Herren, die mit ihren dünnen Waden und langen Frackschössen zwischen den Töchtern herumgeschwänzelt sind und zäberlet und komplimentiert haben, haben auch gar bald das Bettli in ihren Bereich gewusst zu bringen. Und es ist den ganzen Abend nie in Verlegenheit gekommen. Nach der Reverence hat sich von beiden Seiten die Jugend zu einer Contredanse in Bewegung gesetzt. Oh, das hättet ihr sollen sehen. So etwas von Anmut und Grazie findet man nicht bald. Per se sind am selben Abend oder Rudi Landdorfer und Jumpfer Wilbrecht unter einem gegenseitigen Charme gestanden. Der Rudi war zwar ein fürsichtiger Feldherr in diesem Feld, von wegen er hat sich den Schlüssel von seiner Stellung, die Suppe mit seinem Schatz, schon gesichert gehabt und nicht weniger die rückwärtigen Verbindungen, das heisst die diversen Tanten und Cousinen und so weiter. Eine von diesen rückwärtigen Verbindungen war Frau Salzkammerschreiberin, eine wertvolle Tante vom Bettli. Sie hat sehr viel zu sagen in dieser Familie. Der Rudi hat sie just zu einem Rundtanz engagiert und hat sie zum Gaudium der Jungen behutsam wie einen Kaffeeröster umgedreht. Sie war nämlich dick wie ein 100-Mass-Fass. Man hat schon seine Aufmerksamkeit wieder anderen Zielen zugewendet und hat Rudi ungestört im Schweiß seines Angesichts la Salzschreiber umgetrüllen. Da hört man einen der jungen Herren sagen: «Hey, regarde, Onkel, qu'est-ce qui roule sur le parquet?»
Und im gleichen Moment hat jemand etwas vom Boden auf. Und das war ein Absatz von einem nicht gerade eleganten Damenschuh. Vis-à-vis hat mir Frau Salzschreiber ein Bleich in ein Kanapé gesehen sinken und der Rudi war eifrig um sie bemüht. Was hat sie? Was ist? «Qu'est-ce qu'il s'est passé?» hat man zu ringsherum geküschelt. Die tausigs Mädchen haben hinter ihren Fächern gelacht. «Mais qu'est-ce qu'il a? Oh, elle se foule le pied!»
Den Fuss verstaucht hat sie sich, die wegen der Liaison so wichtige Tante. Und die junge Dame kann sich ab dem Fauxpas als Lachen nicht verheben. Der Rudolf Fotawel schreibt in «Jägel, so geht's» sehr humorvoll über die Berner Patrizier Gesellschaft, die so wichtig tut, als wäre sie am Hof vom französischen König. Gelesen hat Christoph Gaugler. Auch wenn man ihn heute nicht mehr so kennt, ist der Rudolf Fotawel noch vor ein paar Jahrzehnten fast bei jeder Berner Familie im Büchergestell gestanden. Auch die beiden Berner Mundartliteraturschaffenden Beat Sterchi und Yvonne Scherer sind mit dem Rudolf Fotawel aufgewachsen. Die Yvonne Scherer, die auch Redaktorin bei Radio SRF 1 ist, sagt:
Schon als 13-Jährige hat uns Albe der Schulleiter vorgelesen aus «Jägel, so geht's». Und dann war ich einfach hin und her zwischen sprachlos vor Freude über so eine reiche Sprache und sprachlos, weil ich einfach schier gestorben bin vor Lachen.
Und der Spoken-Worder Beat Sterchi hat mit den Geschichten von Rudolf Fotawel den Geschichtsunterricht aus der Schule ergänzt.
Ich muss mich besinnen, eins oder zwei, wenn nicht drei Bücher, also ganz sicher «Ring in der Kette», habe ich mit Begeisterung gelesen, aber ohne viel darüber nachzudenken. Ich habe das sehr, sehr gerne gelesen und habe mich nachher in der Schule gefreut, dass ich über die Burgunderkriege irgendwie schon mehr weiss als die anderen.
Beide zusammen sagen, dass die Lektüre von Rudolf Fotawel dazu beitragen hege, dass sie heute auf Berndeutsch schreibe. Der Beat Sterchi schreibt in seinem aktuellen Buch «Mut zur Mündigkeit», dass unser Dialekt nicht nur eine Unterart vom Hochdeutsch sei, sondern eine eigene Sprache. Und er meint, der Rudolf Fotawel wäre auch dieser Meinung.
Irgendwie glaube ich, er würde das begreifen und verstehen. Ich meine, der Mann hat einen guten Teil von seinem Leben in dieser Sprache verbracht, schreibend und denkend. Und er wird wohl wissen, dass es eine Sprache ist und nicht einfach irgendwie so ein Anhängsel von einer besseren Sprache. Er hat sie ja sehr gepflegt und er hat sie beherrscht.
Yvonne Scherer, Autorin von «Hänglisch und Nasbüchli», geht sogar noch weiter. Für sie ist der Rudolf Fotawel außerordentlich wichtig für die Berner Mundartliteratur.
Ich glaube einfach, der hat den Grundstein gelegt, oder einen der Grundsteine, dass eben das Berndeutsch so eine literarische Sprache ist, wie es ist. Und das ist eben gebig und praktisch für Schriftstellerinnen und Schriftsteller, wenn sie sich bedienen können an Texten, die es schon gibt, und sich einlesen oder schauen, was gibt es alles, wie kann das tönen, was kann man alles machen mit dieser Sprache. Das hat mir extrem geholfen zum Schreiben. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch anderen hilft.
Die Aussagen der Berner Mundartliteraten zeigen, der Rudolf Fotawel hat einen wichtigen Beitrag geleistet an die lange berndeutsche Literaturtradition. Generationen von Jugendlichen und Erwachsenen hat der Rudolf Fotawel die Geschichte vom alten Bern näher gebracht. Auf eine Art und Weise, wie man heute nicht mehr könnte schreiben. Von oben nachher mit Fokus auf die Oberschicht. Aber dafür mit einem feinen Gespür für präzise Beschreibungen und lustige Situationen. Wenn man genauer hinschaut, dann kann man auch am Rudolf Fotawels moralischen Anspielungen herauslesen und seine konservative politische Einstellung. Und dazu ganz viel Zeitgeist vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Höchste Zeit also, die alten Romane vom Fotawel aus dem Estrich zu reichen und sie nochmal neu zu entdecken.
Tja, da gibt es also noch sehr viel zu entdecken in den Büchern vom Berner Mundartschriftsteller Rudolf Fotawel. Unser SRF-Mundartredakteur André Perler hat sich mit ihm auseinandergesetzt. Er, der Fotawel, ist zwar seit 82 Jahren tot, aber trotzdem ist gerade gestern noch mal ein neues Buch von ihm rausgekommen, ein Kinderbuch. Wir stellen es vor, gerade nach der Sandy, hier in der Schnabelweit von SRF 1.
So lang her, aber die alleine sein fällt mir noch gang schwer. Ohne deine Band bin ich, ohne halt das Leben treiben. Irgendwo hin ist irgendwo. Ich bin zurück in die Zeit, nimm nochmal all die Qual.
Wenn man sein Bier so schwer hat und die Herz so hat leer gerät, dann gibt es keine Erinnerung mehr. Aber immer ein bisschen für jeden Tag ein bisschen mehr. Und gleich hoffe ich bei jedem Schritt, dass die Gesellschaft es tut weh. Du genauso weh. Und nimm mich und zieh mich auf. Komm, nimm mein Herz und befreist. Lass mich lachen, lass mich fliegen. Glaub mir, und ich verspreche dir. Ich fahr auf in mich selber, in das Feuer, mich und selber an den Sternen. Heute Morgen, in mich alles, was ich kann, ja, die Hürde würde ich nehmen. Und mein Herz wird dir geben, wenn alles das kriegst. Ich wär deine gute Fee, ja, der Wunsch würde ich sehen. Und wenn ich könnte, hier kann man. Ich war immer für die Namen, für die Tauben, der Käse oder wenn du nicht mit dir bist. Oh. Ich bin noch ein bisschen da, steuere Zimmerwange an. Das Bild, das da noch hängt, von dir und von mir. Komm mal nicht los, frag mich, was du denkst, was du machst, wo du bist. Und wer bei dir ist, dann schlängst du an mir. So wie nie geht's an dir. Denkst du manchmal schon schade, dass alles so ist gekommen, dass wir es einfach nicht gepackt haben. Hey, lass gehen, wünsch mich vielleicht wieder nach. Das Milch wird mir nicht gekriegt, hier hocken allein mit Tränen in den Augen und im Haarenweh. Wünsch mir glauben, dass mir eigentlich gut geht, ohne dich, und dass mir nur manchmal falsch. Ich wünsch, das wär endlich vorbei, und ich wär wieder so wie ich bin. Komm, bis mein Brück, bring mich drüber hinweg.
Auf deine Seele, da singt Sandy. Noah und Napoleon, das ist der Titel vom neuen Buch von Rudolf von Tavel. Der alte von Tavel-Text Noah und Napoleon ist gestern zum 150. Geburtstag von dem Berner Mundartschriftsteller neu rausgekommen. Und zwar als Kinderbuch mit Zeichnungen von Sebastian Menschenmoser. Der SRF 1 Mundartredakteur André Perler hat reingeschaut.
«Noah und Napoleon, eine Erinnerung aus der Kinderstube», steht auf dem Buch im typischen Patrizier-Berndeutsch von Rudolf von Tavel. Auf dem weissgrünen Buchdeko sieht man die beiden Hauptfiguren, den Noah und den Napoleon. Die beiden sind alte Spielzeugfiguren aus der Kindheit des Erzählers. Der ist mittlerweile erwachsen und gerade auf Besuch bei der Grossmutter, der Grandmama, dort, wo der Erzähler mit seinen Geschwistern Alben mit Noah und Napoleon gespielt hat. Nachts Nacht gingen alle schlafen. Und im Traum vom Erzähler erwachen die Spielzeugfiguren zum Leben.
Plötzlich sehe ich, dass sich auf dem Burgerbuch etwas bewegt. Und als ich näher schaue, spaziert mir Napoleon auf dem Tisch um, die Hände auf dem Rücken und der Feldstecher in der Hand. Da fällt sein Blick auf das Gastel und er steht auf. «Ah, qu'est-ce que c'est? Il n'y a personne là-haut?» In der süßen Hoffnung, dass alte Mandli da oben sei einer von seinen vieux grognards, geht der Neppi auf das Gastel zu und wahrscheinlich hat er beim Steigen aufgehen schon wieder einen Feldzugsplan entworfen. «Di donc», rebelte der Noah mit dem impertinentesten Gesicht der Welt an. «Comment t'appelles-tu, vieux camarade? Quelle bataille? Jena, Wagram, Austerlitz, Elnau, Leipzig, Dennewitz?»
«Verzieht, Herr Amperör», sagt Noah bescheiden. «Dir trompiert dich allweg. Ich bin der Noah. Ich bin eben zu Nürnberg geworden und bin leider nie im Weltschen gsi. Ging nur hier zu Bern.»
«Ah, tu t'appelles Noé. C'est toi qui a sauvé la race humaine. Faudrait de décorer.»
Der Neppi hat in allen Schielen Täschchen nach einem Kreuz von der Ehrenlegion gesucht.
«Lasst ihr das nur sein», sagt Noah. «Ich has ja nicht euch zu lieb da.»
«Wo hast du jetzt deine grosse Schiff?» fährt Napoleon fort. «Nur, wenn wir hätten da, dann könnten wir fahren gar Toulon pour y recommencer. Es ist so langweilig da, Sainte-Hélène.»
«Ich glaube, es ist gescheiter, wir hätten es nicht da», antwortet unser alter Mandli. «Sonst würdet ihr noch einmal die Welt unter oben rühren.»
Ja, das amüsante Zank zwischen Noah und Napoleon geht ja noch weiter. Sehr schön bebildert vom Illustrator Sebastian Meschenmoser. Eigentlich hat Rudolf Fotawel die Geschichte in den 1930er Jahren gar nicht explizit für Kinder geschrieben. Es ist, wie der Untertitel sieht, eine Erinnerung aus der Kinderstube. Darum sollte man vorsichtig sein, wenn man das Buch den Kindern vorlesen möchte, durch mir. Aber wenn Eltern oder Grosseltern beim Verzählen den Inhalt gut überbringen können, dann haben alle Generationen etwas von diesem schönen Büchli. Und auch der alte Patrizierdialekt von Rudolf Fotawel ist da kein Problem.
Tja, ich denke, die heutigen Kinder werden eher noch heutigen Bücher und Geschichten, die sie in diversen Medien hören und sehen, auch nicht immer so geschont. Das Buch «Noah und Napoleon – Eine Erinnerung aus der Kinderstube», das Buch, das ist gerade gestern zum 150. Geburtstag von Rudolf Fotawel im Verlag Edition Atelier Bern rausgekommen. Das Buch ist angereichert mit Zeichnungen von Sebastian Meschenmoser. Der Rudolf Fotawel ist übrigens nicht der einzige Berner, der über den Noah geschrieben hat. Da hat es auch noch einen gewissen Mani Matter gegeben.
Lang ist's her, da hat mal einen etwas anfangen bauen. Etwas wie einen grossen Kasten, die Leute, die sich auch schauen. Haben ihn gefragt, was soll das geben, ein Schiff hat diese gesehen. Aber es war kein Meer und kein See dort weit und breit. Und man begreift, dass die Leute gesagt haben, dem Mann, dem Spinz. Und sie haben die Köpfe erst recht geschüttelt, wo das Schiff durch später hat eine Länge überkommen von 300 Meter. 50 Meter Breite, 30 Höhe und dann noch seitlich in der Wand eine Riesentüre drin ist gekommen. Und man begreift, dass die Leute gesagt haben, dem Mann, dem Spinz. Und sie haben gesehen, das Schiff nehmen Löwen und Giraffen, Nachtigallen, Zebra, Elefanten, Säue und Affen, Schlangen, Kühe, Rhinoceros, Gazellen, Dromedar, Känguru und Kolibri, von allem gängen ein paar. Und man begreift, dass die Leute haben gesagt, dem Mann, dem Spinz. Und wo die Tiere sie drin waren, ist er selber dumm mit seinen Söhnen und seiner Frau und seinen Schwiegertöchtern rein. Die Leute haben sich versammelt und geleiht draussen dran, wo er hinter sich die grosse Türe zu hat da. Und man begreift, dass die Leute haben gesagt, dem Mann, dem Spinz. Aber drauf hat es angefangen zu regnen, wie noch nie auf Erden. Langsam hat man die Flut gesehen steigen und ging höher werden. Mal noch hat der Mann im Schiff gehört rufen, lasst uns rein. Aber gleich drauf war das Zentrum eine Totenstille gewesen.
Der Mani Matter mit dem Noah hier in der Schnabelweide auf SRF 1. Und jetzt machen wir den Schnabelweide-Briefkasten auf mit Ihren Fragen zum Mundartausdruck. In der heutigen Sendung steht das Berndeutsch ja im Vordergrund und da passt die Frage von der Bernerin Ursula Imperiali ganz gut dazu. Sie nimmt das Wunder, woher das Wort «Kiesterig» kommt. Da ist die Antwort von unserem SRF-Mundartexperten André Perler.
Kiesterig ist in verschiedenen Formen in einem grossen Teil von der Deutschschweiz das Dialektwort für heiser. Das verratet ein Blick in den Sprachatlas von der Deutschen Schweiz. Im Idiotikon, also im schweizerdeutschen Wörterbuch, heisst es in einem Beleg aus dem Aargauer Fricktal: «Ich kann fast nicht reden, ich bin kiesterig im Hals in.» Kiesterig kann man aber auch brauchen, um jemanden zu beschreiben, der Asthma hat oder sonst schwer schnauft. Die Herkunft von Kiesterig ist nicht so einfach zu klären. Im Idiotikon gibt es bei vielen Wörtern eine etymologische Deutung, aber bei Kiesterig ist leider nichts zu der Wortherkunft zu finden. Es scheint nicht eine alte Wortfamilie zu sein, weil Belege auf Mittelhochdeutsch oder sogar Althochdeutsch habe ich gar keine gefunden. Sicher ist, dass die Keisterig-Wortfamilie nicht nur in den schweizerdeutschen Dialekten daheim ist. Für Bayerisch zum Beispiel ist «Käustern» überliefert. Der Grimm schreibt in seinem deutschen Wörterbuch, dass Keisterig verwandt sei mit «Heiser» und «Käuchen». Sie gehen alle zusammen auf die gleiche etymologische Wurzel zurück. Dieser Zusammenhang ist zwar möglich, aber vom Grimm nur mit ähnlichen Entwicklungen von anderen Wortfamilien belegt. Immerhin, die Herkunft von «Heiser» die ist bekannt. Schon auf Mittelhochdeutsch hat man «Heiser» gesehen, Althochdeutsch «Heis» respektive «Heisar». Das geht laut dem etymologischen Wörterbuch vom Kluge auf das rekonstruierte germanische «Heisa» zurück, eben «Heiser». Spuren von dem «Heisa» findet man heute noch in den meisten germanischen Sprachen. Aber ob es wirklich eine wortgeschichtliche Verbindung gibt zwischen «Heiser» und «Keisterig», das kann ich weder beweisen noch widerlegen. Zurück zu der «Keisterig»-Wortfamilie. Vor dem Adjektiv «Keisterig» ist sehr wahrscheinlich der «Keister» bzw. die «Keisteri», also das Nomen, da gewesen. Die älteste Form, die belegt ist, ist «Brustkeisti» aus dem 15. Jahrhundert. Und dann gibt es auch noch das Verb «Keistere», das Basso «Keispere». Das bedeutet laut dem Idiotikon «heiser reden, schwer atmen, laut keuchen», aber auch «Hustenreiz empfinden, hüsteln und sich räuspern». Neben «Keisterig» sieht man je nach Region auch «Keister», «Keisperig» oder «Keistig». Synonym für «Keisterig» sind in verschiedenen Schweizer Dialekten «Heisel», «Hesramig», «Kiesig» und «Nöschig».
Ich hoffe, Sie sind weder «Heiser» noch «Keisterig», damit Sie über die Weihnachten mit glockenheller Stimme all die schönen Lieder singen können. Die SRF1-Hörerin Ursula Imperiali hat nochmals eine Frage an den Schnabelweit-Briefkasten. Sie kennt das berndeutsche Wort «Schnaulen». Das kennt sie noch aus ihrer Kindheit. Und sie möchte jetzt wissen, was es mit dem rätselhaften Wort «Schnaulen» auf sich hat. Nochmal der André Perler.
Ich muss zugeben, ich habe das «Schnaulen» auch nicht gekannt. Eigentlich noch interessant, weil «Schnaulen» ist in weiten Teilen von der Deutschschweiz von Bern bis Graubünden und vom Wallis bis auf Schaffhausen verbreitet war. Emo Ende 19. Jahrhundert. Dann, wo die Aufnahmen für das Idiotikon für das Schweizerdeutsche Wörterbuch gemacht sind. Das Verb «schnaulen» hat zwei verschiedene Bedeutungen. Einerseits «stöbern», «naschen» und andererseits «tadelnd» oder «barsch» reden. Fangen wir an mit der ersten Bedeutung, «stöbern», «naschen». In dieser Bedeutung ist «schnaulen» gleichbedeutend mit den weiterverbreiteten Verben «schneuken» und «schnausen». In den Kantonen Bern und Aargau hat man auch «schnuelen» oder «schnüelen» gesehen, und damit, ähnlich wie «Schnaulen», Tiere gemeint, die neugierig etwas umstöbern, nach Essbarem suchen. Oder aber Leute, die anderen nachspionieren. Im Emmentaler Blatt von 1917 regt sich jemand über Wäuderer auf. «Die Flüche sollen wir nicht in meinem Revier schnüelen.» Zu «Schnaulen» in der Bedeutung «stöbern», «naschen» gehört auch der Erweiterung «durchschneulen». Das hat man im Kanton Zürich gebraucht für «etwas durchwühlen», «etwas durchstöbern». Die zweite Bedeutung von «schnaulen» ist, so steht es im Idiotikon, «rasch und tadelnd reden». In einem Idiotikon-Beleg aus Nuffene im Bündnerland heisst es, «er schnärzt und schnäulet den ganzen Tag». Das bedeutet, er redet den ganzen Tag in einem lauten, befällerischen Ton. Auch mit dieser zweiten Bedeutung von «schnaulen» gibt es Zusammensetzungen. «Abschnaulen» bedeutet zu Schaffhausen jemanden mit unhöflichen, groben Sprüchen abfertigen. Im Nidwaldnerischen sieht man «umschneiwle» für «trotzig widerreden». Und im Bündner Walserisch von Nuffene kann man «umschneiwle» sagen für «schlecht von jemandem reden», «Gerüchte verbreiten». «Anschnaulen» hat man in den Kantonen Bern und Nidwalden gesehen für «anschnauzen», «barsch reden». «Mira, das ist mir gleich», hat das Mädchen Müti angeschnaulet, heisst es in einem Beleg von Rohrbach im Oberaargau. «Schnaulen» ist sehr wahrscheinlich eine Weiterentwicklung von «schnauen». Das war laut dem Idiotikon im Westen der Deutschschweiz verbreitet, von Freiburg über Bern bis auf Basel. «Schnauen» bedeutet «schnappen», «beißen» in Bezug auf Tier und «laut», «barsch» und «bissig» reden mit Worten anfahren in Bezug auf Menschen. «Schnauen» geht auf die mittelhochdeutschen Formen «snaven», «snoven», «snäuven» zurück, wo «schwer Atem holen», «schnauben», «schnappen» bedeutet he. Auch das hochdeutsche Verb «schnauben» geht auf mittelhochdeutsch «snoven» zurück und an Weg ist auch «schnappen» damit verwandt. Die beiden Bedeutungen von «schnaulen», «stöbern» und «barsch reden» haben sich sehr wahrscheinlich aus der Schnappbewegung oder aus dem Schnaubgeräusch von Tieren und Menschen entwickelt.
Das Wort «Schnaulen» hat also zwei Bedeutungen, die aber beide wahrscheinlich auf die gleiche Überlegung zurückgehen. Das hat uns der SRF-Mundart-Experte André Perler erklärt. Und jetzt spanne ich ein Bögli zum nächsten Thema hier in der Schnabelweide. Es geht um einen Familiennamen, genau um Bögli. Das hören wir nach dem Uli Schmetzer. Zuerst aber noch schnell einen Blick auf die Strasse. In der Zentralschweiz ist auf der A2 die Verbindungsrampe Rotsee Richtung Zug nach einem Unfall gesperrt. Der Verkehr wird ab Emmen Nord ab der Autobahn geführt. Und A1 Lausanne Richtung Genf zwischen Vernier-Tunnel und Chèvre-Tunnel. Verkehrsbehinderung wegen eines Unfalls. Der linke Fahrstreifen ist gesperrt.
Gestern Nacht hat es 9 Uhr Tram statt hey ins Depot zu gehen. Plötzlich niemand weiss, warum sein Schienengleis verlangt. Ist zum Himmel aufgeflogen und der Gnad ist nah. In der Nacht verschwunden, ohne Spuren zu hinterlassen. 7 Hunde haben kläglich gejault, gerade wo das ist geschehen. Und ein kalter Windstoss ist der Mobischu alle. Und es hat den Betrunkenen, was als Einzige hat gesehen. Durch die leeren Straßen brüllt euer Jemine. Das hat einem Polizist, der dir zur Stelle war, hühnerrotig gejagt, dass er ein Ei hat gelegt dabei. Und eine Frau hat gedacht, wie nützlich doch die Jugger sind, hat sie genommen zu prägeln, bis es Stierenauge ist. Aus der Pfanne, daraus brennt unter vor. Die Frau hat angefangen brüllen laut und zetter Mordio. Bis der Stier sich in ein Tram verwandelt hat und so auf den Gleis ist weitergefahren gegen das Tramdepot. Wieder stiller worden und dann schliesslich Ruhe. Das 9. Tram ist hinten um den Rang am Depot zu. Er hat noch gerufen, die Pfuse blasen mir in die Schuhe. Und ihr habt jetzt sicher alle von meinem Geschichtli genug.
Der Uli Schmetzer hier in der Schnabelweide. Zum Schluss von unserer Mundartsendung hier auf SRF 1 schauen wir uns noch einen Familiennamen an. Der Idiotikon-Redakteur Hans Bickel und unser Mundart-Redakteur Markus Gasser schauen den Namen von dieser Hörerin an, die sich jetzt gerade selber vorstellt.
Liechti Rosalie. Der Heimatort ist Landiswil. Ich habe keine Ahnung, woher es unser Name kommt. Und das würde mich sehr interessieren. Mein Ledigname war Bögli. Und er ist von Ochlenberg. Das wäre auch sehr interessant.
Also, die Rosalie Liechti Bögli wird gerade wissen, wo ihre beiden Namen herkommen. Liechti und ihre ledigen Namen Bögli. Hans Bickel, helfen dir weiter.
Zu Liechti möchte ich nicht allzu viel sagen. Der Name hat nämlich schon mein Kollege Andreas Buri gedeutet und ich kann das auf dem Internet nachhören. Nur so viel. Liechti ist ein Wohnstättenname von jemandem, der sein Haus entweder auf einer Liechti hatte, auf einer gerodeten Stelle im Wald oder am Waldrand. Oder es könnte ein Übernahme sein von einem, der alles auf die Liechti Schultern genommen hat oder vielleicht in irgendeinem Sinn ein Leichtgewicht war.
Konzentrieren wir uns jetzt aber auf Bögli, auf den Namen Bögli. Den haben wir hier noch nicht gedeutet. Was hat es mit diesem Namen auf sich?
Bögli geht auf ein mittelhochdeutsches Wort «Bogelin» zurück. Das ist eine diminutive Verkleinerungsform zum Wort «Bogen» in der Bedeutung «Pfeilenbogen», «Regenbogen», «Brückenbogen», «Fensterbogen», «Gewölbbogen». Das sind die Möglichkeiten. Es ist ein reiner Berner Name.
Ja, und welche von diesen vielen Möglichkeiten, ein Bogen zu sein, hat denn den Namen motiviert?
Wahrscheinlich geht es am meisten auf einen Wohnstättennamen zurück, also zum Beispiel auf ein Haus oder auf einen Ort in der Nähe von einem Brückenbogen, von einem Gewölbbogen oder auch auf einen Flurnamen zum Beispiel, der so eine Strassenbiegung benennt. Alteingesessen sind Böglis ausschließlich im Kanton Bern, einerseits im bernischen Oberaargau, genauer in Lotzwil, Ochlenberg, wie Frau Leichte Bögli gesagt hat, oder Seeberg, dann aber auch in der Region Bern, Mosseedorf und Münsingen. In der Schweiz gibt es etwa 1300 Personen, die so heissen. Wo genau der Name zuerst mal vergeben worden ist, kann man heute nicht sagen. Man kann also auch nicht sagen, welches Bögli sozusagen den Ausschlag gegeben hat für den Familiennamen. Bekannt ist der Familienname vor allem durch die Reiseschriftstellerin Lina Bögli, die aus dem oberaargauischen Oschwand gekommen ist und die zwischen 1892 und 1902 ganz allein um die ganze Welt gereist ist, als Aushilfslehrerin geschafft hat und so meistens ihren Lebensunterhalt verdient hat. Sie ist also sozusagen ohne Geld aufgebrochen und 10 Jahre unterwegs gewesen. Und sie hat auch ihre Reiseerlebnisse veröffentlicht, zuerst auf Englisch, in einem Buch, das geheißen hat «Forward», 1904 auch auf Deutsch, mit dem übersetzten Titel «Vorwärts».
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.